Meine sehr geehrten Damen und Herren, willkommen bei In 5 Fragen um die Welt. Mein Name ist Wolfgang Köfken und ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Sie sehen es vielleicht auch so ein bisschen an unserem Studio-Setting. Aktuell ist es sehr warm draußen. In den Vereinigten Staaten findet gerade die Fußball-WM statt. Und wie wir das auch schon bei den vorherigen Folgen dieses Jahr getan haben, wollen wir uns so ein bisschen auf die Länder fokussieren, die jetzt üblicherweise nicht unbedingt im Fokus der deutschen Öffentlichkeit stehen, aber die aufgrund ihrer Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft, das ist ja, das kann man jetzt sehen, wie man will, aber es ist dieses Jahr die größte WM, die bisher stattgefunden hat, also es ist mit den meisten Ländern, die teilnehmen. Und wir hatten uns ja im Frühjahr schon mit der Côte d'Ivoire beschäftigt oder umgangssprachlich auch Elfenbeinküste. Und wir bleiben für diese Folge auf dem afrikanischen Kontinent und wollen uns in den nächsten 45 Minuten bis einer Stunde Zeit nehmen, etwas tiefer in die Demokratische Republik Kongo zu schauen. Der Kongo ist ein Staat in Zentralafrika, grenzt an die Zentralafrikanische Republik, Südsudan, im Süden Sudan, Uganda, Ruanda, Burundi, Tansania, Sambia, Angola. Und Sie sehen, es ist eine breite Nachbarschaft, die Demokratische Republik Kongo hat. Der Kongo ist in 26 Provinzen gegliedert. Das ist in etwa so ein bisschen vergleichbar mit den Bundesländern, die wir hier in Deutschland haben. Leben ca. 113 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, 15 davon in der Hauptstadt bzw. der Metropolregion um die Hauptstadt Kinshasa. Der Kongo ist seit 1960 unabhängig von Belgien, war vorher also wie so viele Staaten auf dem afrikanischen Kontinent eine Kolonie. Dort waren die Belgier. Ziemlich genau, zumindest in diesem Monat, feiert der Kongo seine 66-jährige Unabhängigkeit. Es hat eine bewegte innenpolitische Geschichte, da werden wir im Folgenden auch noch drauf blicken. Die ersten freien Wahlen seit 1965 haben in den 2000ern stattgefunden. Es gibt, das werden Sie sicher auch verfolgt haben, das werden wir im Folgenden auch noch näher fokussieren, immer noch anhaltende Konflikte im Osten der Demokratischen Republik. Der Ebola-Ausbruch wird uns auch noch beschäftigen, da gehen wir auch noch mal intensiver drauf ein in dieser Folge. Bekannt ist der Kongo unter anderem für die Förderung von Kobalt. Ungefähr zwei Drittel des Kobalts, der auf der Welt gefördert wird, kommt aus dem Kongo. Daneben Kupfer, Diamanten und Gold. Wenn Sie sich zurückerinnern, die Elfenbeinküste hatte ähnlichen Rohstoffreichtum, vielleicht auch ähnliche Probleme. Das werden wir im Folgenden näher betrachten. Und der Kongo, wenn wir uns ein bisschen die Gesellschaft dort angucken, hat mit das niedrigste Pro-Kopf-Einkommen weltweit. Über 75% der Einwohnerinnen und Einwohner der Demokratischen Republik Kongo leben in Armut. Und je nachdem, welche Statistik man betrachtet, ist es das zweit- oder drittärmste, aber auf jeden Fall eins der ärmsten Länder der Welt. Sie sehen, das ist ein breites Spektrum, was wir uns heute ansehen werden. Die Innenpolitik, die Außenpolitik. Wir schauen auf die Ebola-Situation im Kongo und natürlich auch, was die Friedrich-Ebert-Stiftung macht. Und da habe ich mir auch heute wieder einen Kollegen eingeladen in die Sendung. Sie kennen das Konzept. Wir bedienen uns hier am Netzwerk einem breiten Netzwerk der Auslandsbüros der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und ich darf meinen Kollegen Konstantin Grund begrüßen. Er ist Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kongo, in Kinshasa. Er war zuvor Leiter in Madagaskar, in Benin, Äthiopien, Sudan und Jemen und ist seit 20 Jahren für die Stiftung auf dem gesamten Globus unterwegs, wie Sie das gesehen haben. Lieber Konstantin, vielen Dank, dass du dir heute Vormittag die Zeit genommen hast, um uns so ein bisschen in Anführungsstrichen dein Land zu zeigen und die Thüringerinnen und Thüringer so ein bisschen mitzunehmen in die aktuelle Lage des Kongos. Hallo, Konstantin.
Ja, hallo. Schöne Grüße nach Erfurt.
Und Konstantin, wir hatten das im Vorgespräch so ein bisschen, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer kennen das. Unsere Einstiegsfrage, nimm uns so ein bisschen mit in das aktuelle Geschehen des Landes, als du heute Morgen ins Büro gekommen bist. Es ist ja noch morgen bei dir, die Aufzeichnung hier in Deutschland findet 12 Uhr statt, bei dir ist es gerade 11 Uhr. Was sind denn gerade die aktuellen Themen, die sowohl die Menschen in der Hauptstadt als auch in der Demokratischen Republik Kongo insgesamt bewegen? Was sind so die Aufmacher der Zeitungen, der Online-Medien, die du uns heute so ein bisschen darstellen kannst?
Also aktuell, um ehrlich zu sein, geht es nicht so sehr um Politik, sondern vielmehr um das Abschneiden der Leoparden bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Demokratische Republik Kongo sich zum ersten Mal qualifiziert hat. Seit dem Jahr 1974 sind sie das erste Mal dabei und spielen ja in der Gruppe K zusammen mit Usbekistan, Kolumbien und Portugal und haben auch das erste Tor geschossen, haben den ersten Punkt geholt und alles fiebert natürlich jetzt dem zweiten Spiel entgegen, das ja morgen dann gegen Kolumbien stattfindet. Aber das Land ist natürlich in heller Aufruhr diesbezüglich und würde sich natürlich freuen, wenn die bereits jetzt so gut begonnene Reise bei der Fußball-WM dann für die Demokratische Republik Kongo auch noch ein bisschen weitergeht.
Also der Fußball ist das allenbeherrschende Thema der Medien. Das ist sich ja gerade in vielen Regionen der Welt so. Ich hatte es in der Einführung schon so ein bisschen angeteasert. Der Kongo, auch eine ehemalige Kolonie, diesmal eine belgische, eine bewegte Geschichte. Nimm uns doch so ein bisschen mit aus der Geschichte, aus der jüngeren Geschichte des Landes heraus in die aktuelle Innenpolitik. Demokratische Republik Kongo, Sie haben es im Namen mit drin als Demokratische Republik, beziehungsweise wenn wir uns an die Geschichte angehen oder ansehen, sind viele Ereignisse oder viele Jahre der Regierung in zurückliegenden Dekaden weniger friedlich beziehungsweise weniger demokratisch. Aber nimm doch die Thüringerinnen und Thüringer so ein bisschen mit in die jüngere Geschichte des Kongos und was aktuell die Innenpolitik beschäftigt, beziehungsweise was aktuell die innenpolitischen Themen der amtierenden Regierung sind.
Okay, das macht natürlich das Fass jetzt ziemlich weit auf, aber ich werde es trotzdem mal versuchen, vielleicht zur Einordnung. Es gibt ja zwei Kongos, das eine nördlich des Kongo-Flusses und das andere südlich des Kongo-Flusses. Unsere Nachbarn sind die Republik Kongo mit der Hauptstadt Brazzaville und wir sind in Kinshasa für die Demokratische Republik Kongo. Wir sind das zweitgrößte Land Afrikas nach Algerien, grüßen hier aus dem Herzen des Kontinents. Und haben in der Tat eine bewegte Geschichte hinter uns, die wie so vieles auf dem afrikanischen Kontinent mit der Berliner Kongo-Konferenz ihren bedauerlichen Anfang nahm. Die Demokratische Republik Kongo war ja zunächst im Privatbesitz von König Leopold dem Zweiten für eine ganze Zeit eine Kolonialherrschaft, also par excellence kann man fast sagen, mit einer Brutalität, die wir uns heute kaum mehr vorstellen können. Der König musste dann auf internationalen Druck hin die Kolonie abgeben. Dann wurde sie dem belgischen Staat unterstellt und das Land wurde dann 1960 unabhängig. Dann begannen aber keine rosigen Zeiten für die Menschen hier vor Ort, sondern ein Für und Wider verschiedener Militärregime, kennzeichnet auch durch Marschall Mobutu. Dem einen oder anderen wird der Name noch ein Begriff sein. Und dann bis hin zu einer demokratischen Transition, dann letzten Endes erst nach dem Fall der Berliner Mauer und Anfang der 90er Jahre dann, wo es mehr und mehr demokratische Elemente hier im Regierungssystem gab. Wenn wir heute über den Kongo sprechen, dann hat vieles dieser, haben viele Probleme, die es aktuell gibt, dort auch ihren Ursprung. Also entweder in der ferneren Kolonialgeschichte oder natürlich in der Zeit danach. Und wir arbeiten uns weiter daran ab, dass diese Problematiken, die es dann gibt, also zum Thema Verfassung, zum Thema Meinungs- und Medienfreiheit, zum Thema Oppositionsrechte und dergleichen, das sind alles Thematiken, die mit denen wir aktuell zu tun haben und die bedauerlicherweise auch eine längere Geschichte im Kongo haben.
Das ist so ein schneller und intensiver Ritt durch die Geschichte. Schauen wir uns die aktuelle Lage in der Innenpolitik an. Wir klammern die Ebola-Situation so ein bisschen aus. Das wird Fokus gleich noch sein. Du hattest es gesagt, ist nicht die einzige, ist nicht der einzige, die einzige, das einzige Land, das den Namen Kongo im Namen trägt. Gleichzeitig gibt es im Osten des Kongos seit mehreren Jahrzehnten teilweise blutige, brutale Konflikte, die jetzt nicht immer im Fokus der Öffentlichkeit stehen, zumindest nicht der europäischen oder westlichen Öffentlichkeit. Das wird häufig von den Themen, von anderen Themen überlagert. Jetzt ist es gerade mit der aufkeimenden Ebola-Situation, wird der Konflikt im Osten des Landes wieder so ein bisschen deutlich. Zeig unseren Zuschauerinnen und Zuschauern doch so ein bisschen, wenn es möglich ist, Wo liegen die Gründe für den Konflikt im Osten der Republik? Wie ist dort die aktuelle Lage? Und was hat das da auch für einen Einfluss auf den Rest des Landes beziehungsweise auch der Nachbarstaaten drumherum, wenn wir gerade schauen, Binnenflüchtlinge etc.? Genau.
Also die, grundsätzlich muss man ja sagen, die Region der großen Seen, das ist also das Gebiet in Zentralafrika, damit meint man dann den Osten des Kongo, Uganda, Ruanda, Burundi, ist natürlich der dritte Hotspot sicherheitspolitischer Natur auf dem afrikanischen Kontinent nach der Sahelzone und nach dem Horn von Afrika. Grundsätzlich ist es so, dass die Problematik natürlich bekannt sind. Nach dem Ende mit dem Genozid in Ruanda kam eine ganze Reihe von ehemaligen Kämpfern dort in den Osten des Kongo, sind dort nach Angaben der Regierung Ruandas weiter aktiv, um an der Destabilisierung der Regierung in Kinshasa zu arbeiten. Das veranlasste dann jetzt schon zum zweiten Mal die Regierung in Ruanda dazu, lokale Rebellen, lokale Milizen zu unterstützen bei ihren Bemühungen, diese militärischen Gruppierungen einzuhegen. Die tragen den Namen FDLR. Und seitdem muss sich der kongolesische Staat wehren gegen diese, man muss schon sagen, Invasion aus der ruandischen Bruderschaft aus dem Osten, die also den Namen M23 und Alliance Fleuve Congo AFC trägt, die also auch dezidiert an dem Umsturz der Regierung in Kinshasa arbeiten. Grundsätzlich muss man zunächst verstehen, dass das eine Region ist, die sehr groß ist, natürlich gemessen an den Ländern, die dort beteiligt sind, also Ruanda und Uganda und Burundi, die aber eher auf der Seite der Demokratischen Republik Kongo stehen. Aber diese Gebiete sind 1500 bis 1800 Kilometer weit entfernt von der Hauptstadt Kinshasa. Das heißt also, die Problematik ist eher die, dass man in der politischen Klasse in Kinshasa ausreichend Werf entwickelt, um die Problematiken, die es in einem weit entfernten Landesteil gibt, dann auch unter Kontrolle zu bringen. Die Armee der DRC, die arbeitet ja auch gezielt daran, trotz aller Rückschläge, die man natürlich dort auch zu verzeichnen hat, zusammen mit den sogenannten Wazalendo. Das sind also lokale Milizen, die sich um ihre jeweilige Region kümmern, um diese Invasion der ruandischen Freunde im Osten dann einzuhegen, die sich im Prinzip auf drei Provinzen konzentriert. Das eine ist Ituri und dann die beiden Kivus, Nord-Kivu, Süd-Kivu. Das sind die drei Provinzen, um die es geht aktuell und einige Gebiete weiter südlich noch, die für den Moment, für einen kurzen Moment unter der Kontrolle der M23 standen. Ich spreche da von der Stadt Uvira insbesondere, aber das konnte jetzt eingehegt werden und die M23 haben einen kleinen Rückzug, einen taktischen Rückzug gemacht Richtung Norden zu ihren eigentlich angestammten Gebieten. Hintergrund dieser Geschichte ist also der Genozid in Ruanda, die ganzen Folgen, die das hatte anschließend. Aber heute muss man sagen, es geht eigentlich eher um einen Konflikt, um Bodenschätze, um natürliche Ressourcen, die dann vom Osten des Kongo nach Uganda exportiert werden oder nach Ruanda exportiert werden und von dort aus dann weiter auf die Weltmärkte ihren Weg finden. Skurrilerweise gehört Ruanda ja zu den größten Goldexporteuren Afrikas, obwohl sie keine einzige Goldmine haben. Wo kommt das alles her? Mhm. Aus dem Osten des Kongo. Und so ist das wirklich ein ökonomischer Konflikt aktuell, der bislang noch auf eine Lösung wartet.
Die ökonomische Lage schauen wir uns gleich nochmal an. Der amtierende Präsident, jetzt musst du mich korrigieren, wenn ich den Namen falsch ausspreche, Felix Tshisekedi oder Tshisekedi. Es gab ja, das ist, wenn man so Kongo als Deutscher googelt und so ein bisschen schaut, was waren so die letzten Nachrichten und man scrollt sich irgendwie durch zwei, drei Seiten Fußballnachrichten, die jetzt in den letzten Wochen aufkamen, ist es vor allen Dingen auch der Putschversuch 2024, der relativ kurz war, aber der dann auch mal wieder den Kongo quasi in die Newsfeeds der Westeuropäerinnen, Westeuropäer gespürt hat. Was war da der Hintergrund? Man liest ja unterschiedliche Sachen dazu, beziehungsweise war es nur ja, ein gescheiterter Putschversuch vom Präsident, gegen den Präsidenten. Man schaut sich aber auch an, wie Wahlen der Demokratischen Republik Kongo ablaufen. Da gibt es ja auch von internationalen Beobachtern, sage ich jetzt mal, von kritischen bis ganz kritischen Stimmen wirklich alles dazu. Was war der Hintergrund des Putschversuches 2024? Warum ist er gescheitert? Und dann vielleicht auch so ein bisschen dann die dritte Frage dazu übergehend, wenn wir so ein bisschen auf die Bevölkerung schauen. Wie ist die Stimmung in der Bevölkerung gegenüber der amtierenden Regierung, gegenüber dem jetzt in seiner zweiten Amtszeit regierenden Präsidenten?
Also zunächst mal, der Mann heißt Félix Antoine Tshisekedi, um genau zu sein, und ist jetzt im Amt seit 2018. Es gab ja zuletzt die allgemeinen Wahlen im Jahr 2023, die, wo man sagen muss, unter nicht ganz demokratischen Standards stattgefunden haben. Nichtsdestotrotz wurde er im Amt bestätigt und auch von der internationalen Gemeinschaft so anerkannt. Dementsprechend kann man schon sagen, trotz dem ein oder anderen Makel im Wahlprozess und im Auszählungsprozess war das schon in Ordnung, denke ich. Nichtsdestotrotz hat natürlich die Opposition damals auch schon mobil gemacht gegen diesen Wahlgang im Jahr 2023. Und das war auch dann wahrscheinlich einer der Anlasspunkte für den Putschversuch 2024, der dann aber gescheitert ist, weil eine ganze Reihe von Militärs und insbesondere auch der Sicherheitsapparat weiter treu zu Félix Antoine Tshisekedi sich gezeigt haben. Dementsprechend war das dann nicht erfolgreich. Wenn man jetzt die innenpolitische Lage sich anschaut, gehen wir eigentlich auf den nächsten Wahlgang 2028 zu, wobei jetzt noch vollkommen offen ist, ob der überhaupt stattfindet, turnusgemäß. Es wird ja eigentlich alle 5 Jahre gewählt, und Félix Antoine Tshisekedi könnte sich auch gemäß aktueller Verfassung nicht mehr zur Wahl stellen. Daher gibt es gerade eine Diskussion, die von seiner Partei auch maßgeblich befördert wird, ob man nicht ein Verfassungsreferendum machen sollte, um eine neue Republik auszurufen, die dann dazu führen würde, dass er sich dann nochmal wieder für 2 weitere Terms dann bewerben könnte auf das Präsidentenamt. Das ist aktuell in der Diskussion, noch nicht ganz absehbar, wohin die Reise geht, aber es könnte rubelig werden in der Demokratischen Republik Kongo, was diese Frage anbetrifft.
Ich nehme an, er ist schwer dafür. Wie ist denn die Lage in der Bevölkerung? Gibt es da Befürworter, die sagen, also dass jemand eine dritte Amtszeit kandidiert, ist jetzt in der jüngeren Vergangenheit hat man das immer quasi auf die Südhalbkugel geschoben. Wenn wir uns jetzt aber gerade viele Länder auch in Europa oder auf der nördlichen Hemisphäre ansehen, ist das ein Trend, der sich, der quasi international sichtbar wird. Gibt es Teile in der Bevölkerung, die das unterstützen, oder ist es eher die regierende Klasse, ist es eher die Machthaber, die versuchen quasi so länger an der Macht, an der Regierung zu bleiben?
Naja, längere Regierungszeiten kennen wir ja auch aus Deutschland. Darauf wird auch immer rekurriert hier im afrikanischen Kontext. Grundsätzlich muss man sich schon vorbereiten, dass es da zu einem Referendum kommt, aus meiner Sicht. Und das würde wahrscheinlich dann auch ermöglichen, dass Félix Antoine Tshisekedi dann weiter an der Macht bleibt. Wie sieht die Bevölkerung das? Schwer einzuschätzen. Grundsätzlich, wenn wir erstmal uns auf die Institutionen konzentrieren, die Nationalversammlung hat 500 Sitze, von denen sind 410 unter Kontrolle der Regierungspartei UDPS. Nicht unter ihrer eigenen Kontrolle, aber mit Alliierten und anderen Parteien, die also dort gemeinsam an einem Strang ziehen, in der sogenannten Union Sacrée de la Nation. Das heißt also, institutionell betrachtet gibt es eine haushohe Mehrheit, die also den aktuellen Machtapparat stützt. Wie sieht es in der Bevölkerung aus? Schwer zu sagen. Also es gibt natürlich die ein oder andere Demonstration in Kinshasa und auch in anderen Landesteilen, die aber dann relativ robust beantwortet wird durch die Sicherheitskräfte. Und das Ganze wird dann nicht weiter verfolgt. Ich habe momentan den Eindruck, dass wenn die Regierung das Referendum wirklich will, um eine neue Republik auszurufen, dann werden sie es auch schaffen, auch wenn wahrscheinlich die internationale Gemeinschaft an dem einen oder anderen Punkt dann beide Augen wird zudrücken müssen. Aber gemessen an den anderen Krisen, die es international gibt, in der Ukraine und anderen Hotspots, Iran ist ja auch weiterhin auf der Agenda, kann es durchaus sein, dass zum wiederholten Male, muss man fast sagen, jene, die sich natürlich für demokratische Standards einsetzen, dann Zugeständnisse in Afrika machen müssen, wäre nicht das erste Mal.
Ja, leider. Bevor wir jetzt uns ein bisschen genauer mit der angekündigten Ebola-Situation beschäftigen, auch weil das wahrscheinlich ein bisschen Wissen ist, was hilfreich ist, wenn man die Situation dort betrachtet im Hinblick auf die Pandemie. Ja, ich hatte es ja eingangs schon erwähnt und wir hatten das auch im Gespräch mit Thomas, unserem Kollegen aus der Côte d'Ivoire. Sehr rohstoffreiches Land, der Kongo auch, du hattest es gesagt, unglaublich viele Bodenschätze dort. Gleichzeitig ist die Bevölkerung, kommt bei großen Teilen der Bevölkerung sehr, sehr wenig an. Über die Hälfte der Kongolesen leben in Armut. Was ist die Situation innerhalb der Bevölkerung bezogen auf die eigene wirtschaftliche oder auch private oder bildungstechnische Situation? Wir haben im Vergleich zu anderen Staaten eine relativ hohe Alphabetisierungsquote. Gleichzeitig gibt es wenige, sage ich jetzt mal, höherwertige Ausbildung, wenn man anschaut, sich das Bildungswesen ansieht. Ja, das Bruttoinlandsprodukt ist relativ niedrig oder ist niedrig im Vergleich zu anderen Staaten. Ist das nicht eher so eine treibende Kraft innerhalb der Bevölkerung, jetzt mit einem naiven europäischen Blick, die dazu bewegen oder die Leute dazu bewegen müsste, quasi eine andere politische Richtung einzuschlagen zu wollen, oder dass es quasi Konkurrenten des bisherigen Präsidenten stark machen würde, die dann sagen, wir versuchen anzutreten und an der Lage was zu ändern? Oder ist es so wie in der Elfenbeinküste, dass die Armut so stark im Alltag verankert ist, dass sich viele Leute gar nicht in Anführungsstrichen den Luxus erlauben können, politisch zu werden oder politisch zu denken, sondern viel größere Sorgen haben, den eigenen Alltag bewältigen zu können?
Ja, ich glaube, ein Stück weit ist das auch für die Demokratische Republik Kongo zutreffend. Man darf bei aller Analyse muss man schon sehen, dass der Kongo ist kein armes Land insgesamt, sondern natürlich sehr reich an Bodenschätzen, an vielerlei Dingen, auch was die Menschen hier anbetrifft. Ich habe also wirklich selten eine Gruppe von Menschen gesehen, die so robust und so resilient auch gegenüber allen Widrigkeiten des tagtäglichen Lebens sich zeigt, erfreulicherweise. Grandios, was die Menschen auf die Beine stellen jeden Tag. Aber das führt nicht notwendigerweise dazu, dass die Opposition jetzt groß Zulauf hat. Also der Personenkult um Felix Antoine Tshisekedi ist schon enorm groß. Und das wird auch noch eine Weile so bleiben, glaube ich, wenn sie jetzt dieses Schiff, was das Verfassungsreferendum anbetrifft, dann auch intelligent steuern. Also die Opposition scheint momentan noch nicht die Dynamik zu entwickeln, die sie sich gerne erwünschen würden. Und die Menschen insgesamt haben natürlich auch andere Probleme. Die kämpfen tagtäglich ums Überleben. Die müssen irgendwie sehen, wie sie ihre Kinder ernähren können, wie sie das Schulgeld berappen können, wie sie sehen können, wie sie zu ordentlichen Jobs kommen. Und das ist natürlich Teil der Problematik hier in der Demokratischen Republik Kongo, dass vom Gesamtkonzept der wirtschaftlichen Entwicklung her es eigentlich kaum Wertschöpfung vor Ort gibt. Die Erze, die es gibt, also Coltan wurde ja schon angesprochen und anderes, Kupfer gehört ja genauso dazu im großen Copperbelt unten im südlichen Kongo, also an der Grenze zu Sambia. Die teilen sich ja quasi einen Großteil der Kupferbodenschätze des afrikanischen Kontinents. Dort findet eigentlich kaum Wertschöpfung statt, in Halbprodukte oder in Fertigprodukte, sondern diese Dinge werden alle dann in Rohform quasi nach China exportiert und von dort dann aufgekauft durch deutsche Unternehmen, die natürlich ihre Batterien dann aufladen müssen, beziehungsweise sich dort versorgen müssen mit der entsprechenden Technologie. Die deutschen Unternehmen, muss man sagen, sind ein Stück weit risikoscheu, würde ich nicht unbedingt sagen, aber gehen vielleicht nicht ins ganz große Risiko, was jetzt ak wirtschaftliche Aktivitäten auf dem afrikanischen Kontinent anbetrifft. Das hat für ein Land wie den Kongo dann die entsprechende Konsequenz, dass man weiter auf diesem Status der Rentenökonomie verbleibt und kaum eine Wertschöpfung vor Ort hat und dementsprechend die Menschen auch nicht genau wissen, was sie tun können, außer in sogenannte Artificial Mining dann herunterzusteigen, um die Erze aus dem Boden zu holen und damit dann sein tagtägliches Überleben zu sichern. Bisher sehe ich nicht, dass sich die Struktur großartig ändert, trotz aller Initiativen, die es natürlich auch auf dem afrikanischen Kontinent gibt. Aber das ist eine große Herausforderung für die Regierung aktuell und natürlich auch für die internationalen Partner.
Und Herausforderungen, wir haben es schon oft angesprochen, lass uns auf die Ausbreitung von Ebola, vor allen Dingen im Osten der Republik, schauen. Das passiert natürlich gewissermaßen jetzt zu einer Unzeit. Du hattest gerade gesagt, das ganze Land ist im Fußballfieber. Gleichzeitig gibt es aktuell mehr als 1000 Fälle im letzten Monat, Ebola-Fälle. Eine Sterblichkeitsrate wird von der WHO angegeben von 25%. Also jeder Vierte, die oder der an Ebola erkrankt, verstirbt aktuell auch daran. Die Nachverfolgung ist essentiell bzw. kritisch. Eine Erfahrung, die wir ja alle mit der Corona-Pandemie auch gemacht haben, die Kontaktnachverfolgung ist herausfordernd. Wenn man sich jetzt überlegt, eine Sterblichkeit von 25% plus ein Land im Fußballfieber, also Public Viewing oder Zusammenkommen, um das eigene Team zu unterstützen oder um die Spiele anzusehen, das läuft dann natürlich komplett gegen. Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es gegen die Variante aktuell auch noch keinen Impfstoff. Nimm unsere Zuschauerinnen und Zuschauer so ein bisschen mit in diese ja, gerade stattfindende Gemengelage oder reale Gemengelage in Kongo im Hinblick auf den Ausbruch des Ebola-Viruses.
Also zunächst mal ist es ja nicht der erste Ebola-Ausbruch auf dem afrikanischen Kontinent. Ich glaube, vor ein paar Jahren gab es einen Ausbruch in Westafrika, der noch viel schlimmer war als das, was wir bisher erleben im Osten des Kongo. Aber wie schon richtig gesagt wurde, eben wir haben über 1000 Verdachtsfälle aktuell und 250 Tote etwa. Wann kommt schon der Ebola-Krise zur richtigen Zeit. Also natürlich muss man sehen, nicht so sehr der Zeitpunkt, sondern eher die Örtlichkeit, die eine Rolle spielt, weil sich der Ausbruch auf Ituri und eben die beiden Kivu-Provinzen konzentriert momentan, die ja beide unter auf der Auseinandersetzung zwischen der kongolesischen Armee und der M23 leiden. Und das führt halt dazu, dass auch dann das Gesundheitszentren nicht ordentlich arbeiten können, wenn die Sicherheitslage dies nicht zulässt. Grundsätzlich ist es natürlich so mit dieser neuen Virusvariante, dass die Sterblichkeitsrate schon enorm hoch ist mit 25%, höher als bei anderen Ausbrüchen. Aber mir scheint dennoch, dass der Ausbruch zwar noch nicht seinen Peak erreicht hat, aber möglicherweise jetzt auch nicht zu einer globalen Pandemie wird von Afrika in andere Weltregionen hinein. Also das nationale CDC und auch die internationalen Partner inklusive der Weltgesundheitsorganisation tun natürlich alles, damit der Ausbruch einigermaßen unter Kontrolle bleibt. Und sofern also auch die Materialhilfen in Form von Sanitätsfahrzeugen, von Krankenhausbetten, von Schutzanzügen dann auch die entsprechende Region erreichen, kann man eigentlich davon ausgehen, dass trotz aller Tragik und Dringlichkeit, die es natürlich gibt, das Virus dann auch nicht zu weit sich weiter verbreitet. Nach allem, was wir hören hier in Kinshasa, geht man eher nicht davon aus, dass das Virus Kinshasa erreicht. Vielleicht ist es eine trügerische Sicherheit, aber das werden wir jetzt noch nicht abschließend sagen können.
Du hattest gesagt, dass wenn man das Thema Resilienz angeht, hast du noch nie so resiliente oder selten so resiliente Menschen erlebt wie bei dir vor Ort. Ist das da in dem Kontext des Ebola-Ausbruchs auch spürbar, dass die Leute, wir sagen, eine gewisse Übung darin haben oder das mit einer anderen Brille sehen, als wir das tun?
Ja, ich würde schon sagen, dass zum einen natürlich die Dramatik nicht notwendigerweise da ist. Für viele ist es nicht der erste Ebola-Ausbruch und man erinnert sich natürlich zurück an die vorherigen Situationen, die natürlich dramatisch waren, wo Mitglieder von Familien dann verstorben sind aufgrund des Virus. Aber ich denke schon, dass so im Durchschnitt kann man sagen, die Menschen nehmen den aktuellen Ausbruch mit einer gesunden Portion Realismus wahr. Ja, es gibt bestimmte Dinge, die getan werden müssen. Das tun die nationalen Behörden, das tun die internationalen Partner, das tun die Amerikaner, das tun die Europäer, das tut die Weltgesundheitsorganisation, um die Dinge unter Kontrolle zu halten. Und ich glaube, darauf verlassen sich auch ein Großteil der Menschen, die zwar natürlich die Entwicklung mit Sorge betrachten, aber nichtsdestotrotz davon ausgehen, dass das Ganze schon irgendwie wieder vorbeigehen wird in 3 oder 4 Monaten. Ob das dann so kommt, wird man sehen müssen.
Du hattest gesprochen, dass es Ituri bzw. die Nord- und Süd-Kivu-Provinzen sind. Warum sind es gerade die Provinzen? Gibt es da schon irgendwie eine Aussage darüber hinsichtlich der Örtlichkeit des Ausbruches?
Nein, dazu gibt es keine wirklich gesicherten Angaben, warum jetzt gerade dort. Ich meine, andere Viruspopulationen von Ebola haben sich ja in anderen Regionen auch verbreitet, sowohl im Kongo selbst als auch darüber hinaus. Ich glaube, es ist einfach ja eine Koinzidenz der Geschichte, dass es jetzt gerade zusammenfällt mit mit den kriegerischen Auseinandersetzungen dort. Es ist also keine kausale Entwicklung notwendigerweise. Wobei also jetzt die Auseinandersetzung zwischen der kongolesischen Armee und der M23 natürlich dazu führen, dass also eine ganze Reihe von Maßnahmen, die international normalerweise durchgeführt werden würden, dann nicht zum Zuge kommen. Das muss man schon sehen.
Hinsicht der Konfliktparteien, gibt es da irgendwie einen Agreement zwischen der Armee bzw. der M23 zu sagen, wenn es um Hilfsgüter, du hast es angesprochen, sowohl Gerät als auch dann Betten, medizinisches Personal etc. geht, dass dort quasi der Konflikt an die Seite geschoben wird, weil wenn wir uns die jüngere Geschichte oder die Geschichte des Kongos anschauen, oder ja auch anderen Teilen Afrikas ist es ja immer häufig so, dass gerade wenn es ums Thema Menschenrechte geht, dass gerade in kriegerischen Situationen eher was ist, was sekundär betrachtet wird und jetzt nicht Aufmerksamkeit, wo da Aufmerksamkeit geschenkt wird, beziehungsweise was im Umkehrschluss vielleicht noch als Mittel eingesetzt wird, um die eigene Partei innerhalb dieses Konflikts nach vorne zu setzen.
Ja, vielleicht muss man sich ein Stück weit freimachen von einer eventuell zu naiven Herangehensweise an so eine Konfliktanalyse, genauso wie in Gaza, genauso wie im Sudan. Natürlich ist der Gesundheitsbereich ein Konfliktfaktor unter vielen und der wird natürlich instrumentalisiert für die eigenen Interessen. Das heißt, Medikamentenzugang, Zugang vom Personal zu den entsprechenden Gebieten wird eingesetzt als Machtmittel, wenn man so will, in der militärischen Auseinandersetzung, um seine Ziele zu erreichen. Das ist im Osten des Kongo genauso der Fall wie in anderen Regionen der Welt auch. Insofern ist es eigentlich nicht überraschend. Für
Okay.
uns als Europäer ist das manchmal ein bisschen schwer zu verdauen, aber das ist nun mal Teil der Realität aktuell.
Vielen Dank, Konstantin, für die Darstellung. Jetzt lass uns den Fokus ein bisschen größer ziehen. Du hattest gesagt, der Kongo, eines der größten Länder auf dem afrikanischen Kontinent. Welche Rolle spielt der Demokratische Republik Kongo auf dem internationalen Parkett? Und lass uns das vielleicht so ein bisschen teilen. Lass uns vielleicht erstmal darauf schauen, welche Rolle hat der Staat innerhalb des Kontinents selber? Und im zweiten Teil darauf blicken, welche Rolle der Staat auf dem internationalen Parkett hat. Du hattest es angesprochen, deutsche bzw. chinesische Unternehmen, wenn es um die Rohstoffgewinnung geht, das vielleicht erst später. Aber jetzt die Rolle der Demokratischen Republik Kongo in der Afrikanischen Union oder auf dem afrikanischen Kontinent. Was sind dort Standpunkte, die Regierung einnimmt, beziehungsweise auch gibt es Programme, die das Land maßgeblich unterstützt auf dem afrikanischen Kontinent?
Nun, die Demokratische Republik Kongo ist ja genauso wie alle anderen Staaten Teil der Afrikanischen Union und dementsprechend auch Teil der institutionellen Mechanismen auf kontinentaler Ebene. Der Kongo hat natürlich durch die Sicherheitsproblematik vor Ort im Osten des Landes eine herausgehobene Stellung im Herzen Afrikas, was also die Konfliktlösung im Osten des Landes anbetrifft. Darüber hinaus würde ich sagen, ist natürlich der Kongo relevant für eine ganze Reihe von internationalen Herausforderungen, die auch auf dem afrikanischen Kontinent seine Lösungen weiterhin suchen. Da kann ich nur eine Klimakrise ansprechen. Der Kongo verfügt über das zweitgrößte zusammenhängende tropische Waldgebiet nach dem Amazonas und ist dementsprechend auch Teil der Lösung, wenn es um die globale Treibhausproblematik geht. Genauso wie eine ganze Reihe von anderen Staaten in Afrika auch, die sich also diese tropischen Dimensionen dort teilen mit der Demokratischen Republik Kongo. International gesehen würde ich sagen, ist Kongo aktuell und deswegen kommt diese Aufnahme auch zur richtigen Zeit. Natürlich in einer exponierten Stellung aktuell als nicht ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates. Seit dem 1. Januar 2026. Wir wissen ja, dass der UN-Sicherheitsrat aus 15 Mitgliedern besteht. 5 davon sind ständig, 10 davon sind nicht ständig. Und der Kongo hat aktuell das Privileg und auch die Verantwortung letzten Endes, jetzt für dieses Jahr 2026 und 2027 im UN-Sicherheitsrat dann die notwendigen Dinge auch mit zu entscheiden, zwar nicht als Vetomacht, obwohl viele natürlich auf dem afrikanischen Kontinent diese Diskussion auch ein Stück weit weiter gerne führen würden, ob es nicht dazu kommen könnte, dass auch ein afrikanisches Land im Turnus möglicherweise dann einen ständigen Sitz bekommt im UN-Sicherheitsrat. Momentan ist diese Diskussion noch nicht weitergekommen, aber für den Moment ist Kongo dort in guter Gesellschaft mit zwei anderen afrikanischen Ländern, nämlich Liberia und Somalia, und bildet dort die Gruppe der sogenannten A3. Das heißt also, 3 von 15 Staaten sind afrikanisch aktuell und vertreten dort auch die afrikanischen Interessen.
Und das wird im Land quasi auch so wahrgenommen, beziehungsweise wird das von den Nachbarstaaten, du hast gesagt, sind drei, das ist eine glückliche Situation, dass es gerade drei auch teilweise starke afrikanische Länder sind. Hat das eine direkte Auswirkung oder ist es jetzt tatsächlich eher so etwas, was man ja quasi, was sich nett als Aufmacher macht, beziehungsweise wo sich bestimmte Politikerinnen und Politiker profilieren können, was aber im Land selber oder sprechen wir jetzt von dem afrikanischen Kontinent insgesamt, keine großen Veränderungen mit sich zieht? Oder ist es eher, ja, dass man sieht, dass andere Staaten jetzt mehr Fokus oder andere Regionen jetzt mehr Fokus auf den afrikanischen Kontinent legen, weil eben drei der Länder im UN-Sicherheitsrat dort gerade vertreten sind?
Also Politiker funktionieren ja überall gleich ein Stück weit. Deswegen kann man denen das nicht vorwerfen, dass sie sich auch versuchen zu profilieren über solche Foren
Gerade wo es
und
Deutschland
Podien.
nicht geschafft hat, ne?
Da kann ich mich jetzt nicht äußern. Dazu bin ich vor Ort in Berlin natürlich. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon, dass man ist natürlich schon so, dass natürlich die kongolesische Regierung, insbesondere natürlich die Außenministerin, Gelegenheit hat, sich da zu profilieren auf diesen Events und auf den Gelegenheiten, die sich da bieten. Und die Regierung nutzt das natürlich auch, um zu sagen, dass sie da einen Fuß in der Tür haben bei den Vereinten Nationen. Aber es geht also viel, zum einen geht es um dieses Windowdressing ein Stück weit, aber zum anderen geht es auch um konkrete Politik. Das darf man auch nicht vergessen. Und die kongolesische Seite versucht natürlich, ihren Sitz im UN-Sicherheitsrat auch dafür zu nutzen, um weiter die ruandischen Aggressoren im Osten des Landes zu isolieren, zu stigmatisieren und ein Stück weit auch zurückzudrängen durch Mechanismen, die natürlich solche Foren dann auch bieten. Also das darf man nicht vergessen. Und das hat dann zum einen natürlich die Komponente, was passiert bei der UN selbst gegen die ruandischen Aggressoren, aber was passiert dann möglicherweise auch bilateral? Wir dürfen nicht vergessen, dass eine ganze Reihe von ruandischen Generalen auch sanktioniert wurden finanziell und sich auf diversen Blacklists mittlerweile wiederfinden, auch was deren finanzielle Transaktionen anbetrifft. Das sind alles Dinge, die dann auch von solchen Foren mit ein Stück weit initiiert werden. Deswegen geht es schon über die Rhetorik hinaus und hat auch konkrete politische Folgen dann für die Konfliktsituation mit Ruanda.
Und jetzt fernab der jetzt temporären Vertretung im UN-Sicherheitsrat, wie würdest du die Außenpolitik der Demokratischen Republik insgesamt einschätzen? Vielleicht um dir so ein bisschen so ein Spektrum zu geben. Mit dem Format haben die Thüringerinnen und Thüringer ganz unterschiedliche Formen der Außenpolitik kennengelernt, sage ich jetzt mal von gar nicht so lange her der Mongolei, die sich zwischen Russland und China dann doch einen relativ demokratischen Anstrich geben und die Nachbarn viel weiter suchen, eine sehr spezielle Außenpolitik pflegen. Wir hatten die Côte d'Ivoire angesprochen, die vor allen Dingen auch wirtschaftlich geleitet ist, wo das dann vor allen Dingen große andere Unternehmen, chinesische Staatsunternehmen und ähnliche sind, die natürlich auf dem afrikanischen Kontinent auch im Hinblick, sage ich jetzt mal, auf die Kolonialgeschichte quasi dort versuchen oder nicht nur versuchen, sondern dort auch Fuß fassen mit großen Wirtschaftsförderprojekten, Häfen, Straßen, sage ich jetzt mal alles, was Infrastruktur beschäftigt, was von vielen afrikanischen Nationen dankbarer entgegengenommen wird als eine Hilfe der ehemaligen Kolonialmacht. Wie ist das in der Demokratischen Republik Kongo?
Also das Verhältnis des Kongo, speziell zu Belgien, aber auch zu anderen europäischen Partnern, ist das natürlich äußerst ambivalent. Ich nehme es ein Stück weit so weit wahr, dass zwei große Investoren sich aktuell kümmern um den Kongo, und zwar viel mehr als die Europäer das tun. Das eine sind die Amerikaner, und die Regierung in Kinshasa und Félix-Antoine Tshisekedi insbesondere ist natürlich angewiesen auf starke Partner im Kontext der Auseinandersetzung mit Ruanda und setzt also seine Hoffnung in die amerikanischen Partner und die Administration von Donald Trump. Das führte dann dazu, dass also dieses Abkommen Anfang Dezember letzten Jahres auch unterzeichnet wurde, das sogenannte Friedensabkommen zwischen Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo unter der Führung von Donald Trump. Aber dieses Abkommen hat natürlich keinerlei Substanz beziehungsweise Relevanz dann für die Kräfteverhältnisse vor Ort gezeigt. Jetzt wäre jetzt nicht das erste Mal, dass so eine Maßnahme dann pilotiert wird, auch durch die US-Administration, wo man dann anschließend ein paar Monate später zurückguckt und sich fragt, ja, was ist denn da jetzt konkret passiert? Nichts eigentlich, sodass also die Streitkräfte des Kongo sich weiter auseinandersetzen müssen mit den Partnern Ruandas im Osten des Landes. Der zweite internationale Partner sind die Chinesen. Das ist ganz klar und ganz offensichtlich, die natürlich an den Rohstoffen des Kongo auch interessiert sind und die sich dann im Gegenzug durch Infrastrukturprojekte entsprechende Unterstützung dann auch sehr kooperativ zeigen, kooperativer als möglicherweise die Europäer das tun würden. Also das sind die beiden Pole, in denen sich das Land Kongo momentan zwischen denen sich das Land Kongo momentan bewegt. Die Europäer schauen sich das aus der Distanz mit einem moderaten Interesse an, würde ich sagen. Und es ist halt dem Umstand geschuldet, dass die Geschichte natürlich ein Stück weit ambivalent ist, aber möglicherweise auch die europäischen Interessen nicht so berührt sind wie die US-Interessen oder wie die chinesischen Interessen im Kongo. Das kann man bedauern, aber ist vielleicht auch Teil der Geschichte aktuell.
Aber sind das nicht gegenläufige Interessen innerhalb des Landes, wenn du sagst, auf der einen Seite sind es die USA unter Trump, die sehr stark auftreten, aber vielleicht im Rückraum dann, um in der Fußballsprache zu bleiben, da nicht viel, du hast das Abkommen angesprochen, da nicht viel übrig bleibt, die Chinesen, die sehr finanzstark sind und gleichzeitig ist es ja auch, wenn man der Rhetorik von Trump Glauben schenkt, dass quasi, oder der US-amerikanischen Außenpolitik wird klar, China als größter globaler Gegenspieler gesehen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, als Regierung habe ich quasi beide im Land oder beziehungsweise versuche ich mit beiden Geschäfte zu machen und das Beste für die Infrastruktur etc. herauszuschlagen. Wäre das jetzt deine Einschätzung? Funktioniert das auf Dauer oder wird nicht irgendwann einer der beiden Partner quasi einfordern, zu sagen, ein klares Bekenntnis zu der einen oder zu der anderen Seite?
Momentan funktioniert die Strategie noch, mit beiden Polen sich gleichermaßen zu beschäftigen, aus meiner Sicht. Mal bekommt der eine den Zuschlag für eine Minenkonzession, mal bekommt der andere den Zuschlag für eine Minenkonzession. Der eine bekommt den Zuschlag für den Brückenbau oder den Autobahnbau auf der anderen Seite. Momentan ist es so ein bisschen fallbasiert, würde ich sagen. Und ich habe die chinesische Außenpolitik in Afrika bisher auch nicht so verstanden, als dass sie zu aggressiv an die nationalen Partner herantritt. Ich glaube, die chinesische Strategie ist sehr langfristig ausgerichtet und dementsprechend nicht zu pushy, wie man das vielleicht auf europäischer oder amerikanischer Seite tun würde, wenn man konkret etwas möchte. Bisher geht es gut für die Regierung in Kinshasa. Sie macht natürlich Zugeständnisse auf beiden Seiten. Zuletzt, das ging ja auch durch die internationalen Medien, bizarrerweise muss man ja sagen, ein Stück weit, hatte also die Demokratische Republik Kongo 15 lateinamerikanische Flüchtlinge aufgenommen in Kinshasa, die also von den USA des Landes verwiesen wurden und dann mit Hilfe der internationalen Organisation für Migration dann ihren Weg zurück nach Lateinamerika gefunden haben, jedenfalls größtenteils. Das sind dann Dinge, wo die Regierung in Kinshasa wahrscheinlich die ein oder anderen Zugeständnisse macht, um die amerikanischen Partner bei der Stange und bei Laune zu halten, weil sie halt auf sie angewiesen sind in der Auseinandersetzung mit Ruanda. Das ist ein ganz normaler Prozess. Genauso kann man sich vorstellen, dass ähnliche Konzessionen dann gemacht würden für die chinesischen Partner vor Ort. Und ich sage es nochmal, die Europäer gucken sich das mit moderatem Interesse aus der Distanz an. Und werden dann wahrscheinlich auch sich irgendwann umgucken müssen, dass die Entwicklung in der Demokratischen Republik Kongo halt ein Stück weit an ihnen auch vorbeigeht.
Lass uns noch abschließend auf dem Feld der internationalen Politik darauf schauen, wie sehen die Kongolesen die sage ich jetzt mal, großen aktuellen Spannungsfelder global? Gibt es da irgendwie eine Positionierung zum Ukraine-Russland-Konflikt? Gibt es eine Positionierung zu dem, was im Gaza-Streifen bzw. der Iran, gibt es dazu Meinungen innerhalb des Kongos bzw. auch innerhalb der amtierenden Regierung? Gibt es dort Positionierungen oder hält man sich da vornehm zurück?
Also man hält sich schon vornehm zurück und ich glaube, das ist ein Stück weit auch ein Bild, was wir auch in anderen Ländern sehen auf dem afrikanischen Kontinent, dass bei den großen oder bei Fragen, die das Land oder die Region nicht unmittelbar betreffen, dann auch eine neutrale Position eingenommen wird. Das führt mitunter dazu, dass natürlich europäische Partner und die Deutschen gehören ja auch dazu, vorstellig werden bei entsprechenden Außenministerien, Regierungen und dann versuchen, eine Sanktionspolitik in Gang zu setzen seitens der Regierung in Kinshasa für jetzt beispielsweise die Palästinenser oder in diesem Kontext muss man das sehen. Und ich finde, das ist jetzt meistens, muss man schon sagen, gehen diese Initiativen dann nach hinten los, weil sich natürlich eine Regierung in Kinshasa sagt, ja, was haben wir denn mit dem Israel-Konflikt zu tun, notwendigerweise. Die zumindest für die Regierung in der Demokratischen Republik Kongo kann ich das sagen. Es gibt natürlich andere exponierte Länder, die stark sich positionieren auf der Seite der Palästinenser. Aber da haben natürlich die Deutschen, muss man schon sagen, einen sehr schweren Stand in ihrem Bemühen, für die israelische Politik in Gaza Verständnis zu erhalten auf dem afrikanischen Kontinent. Mhm. Und das ist schwierig und das hat auch ein Stück weit dazu geführt, dass natürlich die Softpower, die die Bundesrepublik mal hatte, vielleicht auf dem afrikanischen Kontinent ein Stück weit auch zurückgegangen ist. Da spielen natürlich auch andere Faktoren noch eine Rolle, aber gerade in dieser Israel-Frage und in der Gaza-Frage ist, glaube ich, das sehr deutlich geworden, dass das eher der deutschen Außenpolitik auf dem Kontinent geschadet hat, diese Versuche dafür, die israelische Position dann Verständnis zu erhalten. Da haben sich viele afrikanische Staaten dagegen gewehrt. Wir lassen uns da nicht instrumentalisieren und wir stehen weiterhin auf unserem neutralen Standpunkt. Aber für viele, muss man auch sagen, ist vollkommen klar, wer in dieser Auseinandersetzung der Aggressor ist. Und das sind nun mal nicht die Palästinenser. Und dementsprechend hat sich da die deutsche Außenpolitik auch die eine oder andere blutige Nase geholt.
Das gibt nicht die blutige Nase, aber die deutsche Außenpolitik gibt einen schönen Übergang zu unserer letzten Thematik, die wir uns immer ansehen, wenn sich das Gespräch dem Ende neigt. Du als Vertreter der Friedrich-Ebert-Stiftung, als einer deutschen Organisation, bist natürlich auch irgendwie als Repräsentant Deutschlands dort vor Ort, beziehungsweise wirst wahrscheinlich auch immer wieder gesehen als jemand, der quasi für die Bundesrepublik dort steht, von den Kongolesen. Jetzt auf die Rolle, nicht nur auf die Rolle, sondern auch auf die Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung vor Ort geblickt. Was sind so Schwerpunkte, die du und die deine Kolleginnen und Kollegen im Büro ausfindig gemacht haben, beziehungsweise was sind vielleicht auch schon Schwerpunkte, die Vorgängerinnen und Vorgänger bespielt haben, die ihr übernommen habt? Was sind die großen Leitlinien der Themen deines Büros? Ist es eine sozialdemokratische Politik? Wie sieht das mit der Gewerkschaftsarbeit vor Ort aus? Ist sie stark ausgeprägt, ja oder nein? Gibt es da Bemühungen, quasi dort Partnerinnen und Partner zu unterstützen? Nimm uns einfach nochmal abschließend so ein bisschen mit in die alltägliche Büroarbeit von dir und deinen Kolleginnen und Kollegen in Kinshasa und des gesamten Landes natürlich.
Also grundsätzlich ist es so, dass die Deutschen natürlich in der Demokratischen Republik Kongo weiterhin einen exzellenten Ruf genießen. Das muss man schon sagen. Felix Antoine Tshisekedi hatte das auch vor einiger Zeit mal deutlich gemacht. Er möchte gerne, dass sich die Demokratische Republik Kongo entwickelt zu dem, was die Bundesrepublik geworden ist, nämlich einem Land im Herzen Europas oder verglichen mit der DRC dann in einem Land im Herzen Afrikas, das also von Freunden umgeben ist und sich als Motor auch versteht für positive Dynamiken dann in der Region, natürlich zunächst mal auf die unmittelbaren Nachbarn begründet. Wir als FES werden zunächst als deutscher Partner wahrgenommen. Es gibt ja die deutsche Organisationsfamilie, stellen wir ja nicht alleine, sondern es gibt natürlich die Botschaft, es gibt ein großes GIZ-Programm, es gibt die KfW, es gibt einen Goethe-Kooperationspartner hier. Und es gibt natürlich auch unsere Schwesterstiftungen, die Hans-Seidel-Stiftung und die Adenauer-Stiftung, die hier sind und mit uns zusammen natürlich die Organisationsfamilie stellen. Wir als FES versuchen natürlich, den demokratischen Diskurs in Kinshasa zu beeinflussen durch Dialogformate, die wir anbieten, durch Trainings, durch Workshops. Das kann sich um das Thema Meinungs- und Medienfreiheit drehen. Das kann sich um das Thema regionale Integration in der Region der großen Seen drehen, also um Sicherheitsfragen insbesondere. Dann kümmern wir uns, wie schon skizziert, um den Gewerkschaftsbereich, der natürlich für uns eine spezielle Bedeutung hat, auch in der Demokratischen Republik Kongo. Ich glaube, eingangs kam die Bemerkung, es hätte ja mal zu bestimmten Zeiten eine Gewerkschaft gegeben. Mittlerweile gibt es, glaube ich, 400 oder 500 Gewerkschaften hier in der Demokratischen Republik Kongo. Und das macht uns natürlich die Arbeit nicht notwendigerweise einfacher. Also die Organisationsstruktur ist sehr divers und sehr, sehr vielfältig. Und wir müssen uns ein Stück weit natürlich dann nach den Gegebenheiten richten, aber wir tun alles, damit die Gewerkschaften an einem Strang ziehen und auch in der Lage sind, insbesondere für die jüngere Generation, die ja die große Mehrheit in der Bevölkerung stellen, dann auch ein passendes und ein gutes Angebot zu machen, damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Demokratischen Republik Kongo weiter irgendwo Licht am Ende des Tunnels sehen. Und das ist noch ein verdammt weiter Weg. Das dürfen wir nicht vergessen. Jeder, der mal in einer Mine gewesen ist im Süden des Landes oder auch im Osten, der wird das bestätigen können. Von guten Arbeitsbedingungen ist dort keine Spur. Leute arbeiten im sogenannten Artificial Mining. Die steigen also dann runter 25, 30 Meter mit einer manuell organisierten Sauerstoffbelüftung und Elektrizität, die dann entsprechend Licht gibt und mit nichts anderem und auf dem Arm als einer Hacke und einer Schaufel holen dort für uns, muss man letzten Endes sagen, das Kupfer oder das Coltan aus der Erde. Dementsprechend sind das alles Minen, die natürlich nicht gesichert sind. Und das geht ja mitunter dann auch durch die deutsche und europäische Presse, wenn dann wieder eine dieser Minen eingestürzt ist und dann ja bis zu hundert Toten sind dann keine Seltenheit. Und das passiert eigentlich jeden Monat. Schafft es nicht jedes Mal ins Heute-Journal, bedauerlicherweise, aber die Situation ist gravierend schlimm. Und das ist für uns natürlich Motivation genug, uns da weiter reinzuwerfen, zusammen mit unseren Partnern in Kinshasa und unseren Partnern dann in Kolwezi oder Lubumbashi, die natürlich dann entsprechend die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann auch ein Stück weit besser vertreten möchten und wollen und können, hoffentlich durch unsere Unterstützung.
Lieber Konstantin, vielen Dank für dieses umfassende Bild, das du uns gezeichnet hast, auch den Alltag, in den du uns so ein bisschen mitgenommen hast, auch nochmal die Einordnung des Kongos auf dem internationalen Parkett war auch für mich sehr interessant. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast ja gerade deine Aufgaben gesagt, du hast mehr als genug wahrscheinlich zu tun, aber umso dankbarer sind wir für diese knappe Stunde, die du uns einfach so ein bisschen mitgenommen hast. Hab, wie gesagt, vielen Dank, viele Grüße auch nochmal an die Kolleginnen und Kollegen bei dir im Büro und Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, möchte ich auch danken, dass Sie heute wieder entweder die Sendung im linearen TV verfolgen, in der Mediathek ansehen oder als Podcast anhören. Es freut mich, dass Sie wieder mit dabei waren. Vielleicht haben Sie ab und an mal auf die Côte d'Ivoire geblickt und wenn Sie die Folge noch nicht gesehen oder gehört haben, führen Sie sich doch die gleich noch im Anschluss zu Gemüte. Ansonsten wünsche ich Ihnen, dass Sie einigermaßen im Kühlen bleiben in den nächsten Tagen und freue mich dann, wenn wir uns im Juli wiedersehen. Wir verlassen dann den afrikanischen Kontinent, aber ich würde sagen, temperaturmäßig bleiben wir gleich. Wir wollen nach Jordanien schauen und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und auf Wiedersehen.